Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 8: Die selektionale Phase. Bewertung und Entscheidung. Ein Zitat: Ehe Paris sich besinnen konnte, stand Hermes vor ihm und drei himmlische Frauen kamen mit leichten Füßen einhergeschritten. Der Götterbote rief ihm entgegen: Lege alle Furcht ab, die Göttinnen kommen zu dir als ihrem Schiedsrichter zu entscheiden, welche von ihnen dreien die schönste sei. Indessen hob die stolzeste der Frauen an: Ich bin Hera. Wenn du diesen goldenen Apfel mit der Aufschrift der Schönsten mir zuerkennst, so soll dir das schönste Reich der Erde nicht fehlen. Ich bin Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, sprach die andere. Wenn du mir den Sieg zuerkennst, sollst du den höchsten Ruhm der Weisheit und Männertugend unter den Menschen ernten. Da schaute die dritte den Hirten an und sagte: Paris, du wirst dich doch nicht durch das Versprechen von Geschenken betören lassen, die beide voll Gefahr und ungewissen Erfolges sind. Ich will dir das schönste Weib der Erde als Gemahlin in die Arme führen. Ich bin Aphrodite, die Göttin der Liebe. In Klammern erzählt nach Gustav Schwab, schönste Sagen des klassischen Altertums. Die Situation, mit der sich Paris konfrontiert sieht, ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Lotterieparadigma der Entscheidungsforschung. Der Versuchsleiter, in Klammern hier der Götterbote, fordert den Proband, in Klammern hier Paris, auf, sich einer neuen Entscheidungssituation zu stellen, mit der sich die Person aus eigenem Antrieb wohl eher nicht beschäftigt hätte. Die Optionen bestehen aus einer endlichen und überschaubaren Anzahl an Optionen, in diesem Fall in Gestalt der Göttinnen Hera, Pallas Athene und Aphrodite. Die Konsequenzen der Optionen werden explizit genannt und unterscheiden sich in ihren Werten. Schenken wir der Aussage von Aphrodite Glauben, so handelt es sich, zumindest was die Optionen Hera und Athene betrifft, um unsichere Konsequenzen. Die Situation erfordert die Inspektion der vorliegenden Informationen, deren Bewertung und schließlich das Treffen der Wahl. In anderen Worten, wir befinden uns in der selektionalen Phase des Entscheidungsprozesses. Informationen müssen nicht gesucht werden und die Implementation der Entscheidung sowie das Lernen an den Konsequenzen wird, wie in der Sage, auf spätere Kapitel verschoben. Mit der Analyse, Erklärung und Vorhersage der Ergebnisse der selektionalen Phase beschäftigen sich vornehmlich die Varianten der Nutzentheorie. Es gibt derer eine ganze Reihe. Wenn man sie darstellen möchte, hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten, in die Tiefe oder in die Breite zu gehen. Sucht man den repräsentativen Überblick, kann man die jeweiligen Theorien und Befunde nur skizzieren. Da hervorragende und ausführliche Überblicke über diese Theorieklasse schon zur Verfügung stehen, wähle ich hier den anderen Zugang. Die ursprüngliche Nutzentheorie wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts axiomatisiert, das heißt, ihre Grundannahmen wurden präzise herausgearbeitet und die Prinzipien rationalen Entscheidens genau definiert. Wendet man die Nutzentheorie als deskriptive Theorie an, kann man aus den Axiomen Vorhersagen ableiten, welche Formen von Entscheidungen nicht auftreten dürfen, weil sie gegen die Rationalitätsprinzipien verstoßen. Auf der empirischen Ebene bedeutet dies, dass die Theorie kritisch geprüft werden konnte. Die Forschung zeigte dann, dass Menschen gegen die Prinzipien rationalen Entscheidens verstoßen. Das Kapitel fokussiert auf eine moderne Theorie, die Prospect Theory von Daniel Kahneman und Amos Tversky. Bei dieser Theorie handelt es sich um die prominenteste Vertreterin der deskriptiven Nutzentheorien. Sie wurde entwickelt, um die systematischen Abweichungen von den rationalen Prinzipien erklären zu können. Abschnitt 8.1: Axiomatisierung der Nutzentheorie. Bei der Axiomatisierung der Nutzentheorie spielten Johann von Neumann und Oskar Morgenstern, in Klammern Vergleiche 1947, eine Schlüsselrolle. Auf die Psychologie hatte außerdem die Arbeit von Leonard Jimmy Savage, in Klammern Vergleiche 1954, einen großen Einfluss. Bei dem Axiomsystem der Nutzentheorie, wie es in der psychologischen Literatur rezipiert wird, handelt es sich meist um eine Hybridversion der Systeme von Savage und von Neumann und Morgenstern. Die Benennung der Axiome ist deshalb auch nicht einheitlich. Im Folgenden werden vier zentrale Prinzipien rationalen Entscheidens vorgestellt. Sie bestimmen die Kernannahmen der wichtigsten nutzentheoretischen Ansätze. Es handelt sich um die Prinzipien der vollständigen Ordnung, der Unabhängigkeit, der Invarianz und der Dominanz. Formale Notation. Zuvor noch eine Bemerkung zur formalen Notation. Die Entscheidungstheorie versucht, die Präferenzrelationen zwischen Optionen zu bestimmen. A und B bezeichnen Optionen. Wenn ein Entscheider A gegenüber B präferiert, so wird dies formal ausgedrückt durch A größer B. Sind die Optionen für den Entscheider indifferent, er also keine von beiden präferiert, dann notieren wir A, Wellenlinie, B. Bei der Axiomatisierung der Nutzentheorie hat sich eine Darstellungsform eingebürgert, die nur eine schwache Ordnung, in Klammern Weak Ordering, voraussetzt. Man begnügt sich dabei zu bestimmen, ob ein Entscheider eine Option einer anderen vorzieht oder zumindest die Optionen subjektiv indifferent sind. Damit gibt es zwei mögliche schwache Präferenzrelationen. So kann der Entscheider eher zu A tendieren oder zumindest finden, dass A nicht schlechter als B ist. Dafür notieren wir, A ist größer gleich B. Im umgekehrten Fall, wenn der Entscheider eher zu B tendiert, gilt B größer gleich A. Die Forderung nach einer schwachen Ordnung ist voraussetzungsärmer als die Forderung nach einer starken Ordnung, wobei der Entscheider eindeutig A vor B präferiert oder B vor A präferiert oder eindeutig keine Präferenz hat. Prinzip der vollständigen Ordnung. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie würden Stellenangebote von den Firmen A, B und C bekommen. Bei A erhalten Sie einen Einstiegsgehalt von monatlich 4.000 Euro, bei B 3.800 Euro und bei C 4.100 Euro. Unter der Bedingung, dass sich die Stellen sonst nicht unterscheiden, sollte eine klare Präferenzordnung resultieren. C größer gleich A und A größer gleich B. Natürlich sollte jetzt auch gelten, dass Sie C über B präferieren. Eine solche Präferenzordnung wird als transitiv bezeichnet. Von Intransitivität spricht man zum Beispiel, wenn beobachtet würde, C größer gleich A, A größer gleich B, aber B größer gleich C. Das Prinzip der vollständigen Ordnung besagt, dass Optionen hinsichtlich ihrer Präferenz vergleichbar sind, dass sie nach ihrer Präferenz geordnet werden können und dass diese Ordnung transitiv ist. In diesem Prinzip finden sich die ersten beiden Axiome von Neumann und Morgenstern, in Klammern Vergleiche 1947, wieder, das Axiom der Vergleichbarkeit und das Axiom der Transitivität. Entsprechend muss gelten, erstens, Axiom der Vergleichbarkeit, entweder A größer gleich B oder B größer gleich A oder beides, in Klammern im Falle der Indifferenz, wenn A und B Teil einer Menge von Optionen sind. Das bedeutet, A und B können so miteinander verglichen werden, dass eine schwache Ordnung resultiert. Zweitens, Axiom der Transitivität. Wenn A größer gleich B und B größer gleich C, dann muss auch A größer gleich C gelten. Das bedeutet, die Ordnung ist transitiv. Prinzip der Unabhängigkeit. Gehen wir zurück zum Beispiel mit den Stellenangeboten. Nehmen wir an, jede der drei Firmen stellt Ihnen zusätzlich zum monatlichen Gehalt eine Weihnachtsgratifikation in Höhe von 1.000 Euro in Aussicht. Dies sollte an Ihrer Präferenzordnung nichts ändern. Die zusätzliche Konsequenz trifft auf alle Optionen zu und kann somit vernachlässigt oder gestrichen werden. Man bezeichnet deshalb das Prinzip der Unabhängigkeit auch als Cancellation Principle. Dieses Prinzip entspricht dem Axiom der Unabhängigkeit, das von Neumann und Morgenstern, in Klammern 1947, aufgestellt wurde. Das Prinzip besagt, dass die Präferenz unabhängig von den Konsequenzen sein soll, die die Optionen teilen. Die nächsten beiden Prinzipien wurden von den obigen Autoren nicht explizit in den Katalog der Axiome aufgenommen. Sie folgen allerdings logisch aus den Annahmen der Nutzentheorie und sind von besonderer Bedeutung, wenn wir Entscheidungsverhalten empirisch untersuchen. Prinzip der Dominanz. Das Prinzip der Dominanz verlangt, dass man nie eine Option A einer Option B vorziehen soll, wenn B einen höheren erwarteten Nutzen hat als A, also A dominiert. Dieses Prinzip ergibt sich direkt aus der Entscheidungsregel der Nutzentheorie, die von uns fordert, den erwarteten Nutzen zu maximieren. Das Prinzip der Dominanz würde verletzt, wenn Sie beispielsweise das Jobangebot A mit einem Bruttogehalt von 4.000 Euro dem Angebot C mit einem Bruttogehalt von 4.100 Euro vorziehen würden. Prinzip der Invarianz. Das Prinzip der Invarianz besagt, dass Präferenzen nicht durch die Art und Weise beeinflusst werden dürfen, wie die Optionen und ihre Konsequenzen dargestellt werden. Es sollte an Ihrer Präferenz beispielsweise nichts ändern, wenn die Weihnachtsgratifikation der Stellenangebote nicht als absolute Beträge, sondern als Prozentwerte relativ zum Monatseinkommen angegeben werden. Vielleicht werden Sie sich nun fragen, welchen Nutzen es hat, eine Theorie mit Prinzipien zu versehen, die offensichtlich sind. Wahrscheinlich würde kein vernünftiger Mensch eines der obigen Prinzipien anzweifeln. Schließlich folgen diese Prinzipien den Regeln der Logik und der Mathematik und die Anwendung dieser Regelsysteme wiederum hat sich mehr als bewährt. Wir werden allerdings im nächsten Abschnitt sehen, dass Menschen systematisch die Prinzipien der Nutzentheorie in ihren Entscheidungen verletzen. Abschnitt 8.2. Die deskriptive Nutzentheorie und die Verletzung ihrer Prinzipien. In dem Buch The Foundations of Statistics entwirft und axiomatisiert Savage eine Entscheidungstheorie, die den Titel Subjectively Expected Utility Theory trägt, kurz SEU-Theorie. Demnach soll nicht die Option mit dem höchsten objektiv zu erwartenden Nutzen, sondern die mit dem höchsten subjektiv zu erwartenden Nutzen gewählt werden. Schon bevor jedoch die SEU-Theorie Fuß fasste, wurden bereits menschliche Entscheidungen und der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten experimentell untersucht. Die meisten der frühen Arbeiten aus den 30er und 40er Jahren finden sich in der ökonomischen Literatur. Die Einführung der SEU-Theorie in die Psychologie ist Ward Edwards, in Klammern Lebensdaten von 1927 bis 2005, zu verdanken. Er schlug vor, die SEU-Theorie als Rahmenmodell für die psychologische Entscheidungsforschung zu verwenden und empirisch zu überprüfen. Spätestens damit wurde aus der normativen Theorie eine deskriptive. Die Resonanz war enorm. In der Psychologie wurde Entscheidungsforschung ein Thema und schließlich zu einem eigenen Feld. Man begann die Annahmen der Theorie, vor allem die Prinzipien rationalen Entscheidens, auf den empirischen Prüfstand zu stellen. Etwas mehr als zwei Jahrzehnte nach Edwards Veröffentlichung kamen Slovich, Fischhoff und Lichtenstein, in Klammern Vergleiche 1977, nach Durchsicht einer mittlerweile bemerkenswert umfangreichen Anzahl psychologischer Studien zu dem Schluss, dass die Befunde, die gegen die SEU-Theorie sprachen, deren Belege überwogen. Abschnitt 8.2.1 Verletzung des Prinzips der vollständigen Ordnung. Amos Tversky, in Klammern Vergleiche 1969, konnte mit Hilfe des Lotterieparadigmas intransitive Präferenzen bei seinen Probanden nachweisen. Die Probanden wurden mit 5 Lotterien konfrontiert. In Klammern A, B, C, D und E. Die Lotterien unterschieden sich hinsichtlich der Höhe des möglichen Gewinns und der Gewinnwahrscheinlichkeit. Gewinnwahrscheinlichkeit und Gewinnhöhe waren gegenläufig angeordnet. In Klammern siehe dazu Tabelle 8.1 im gedruckten Buch. Mittels Paarvergleichsmethode wurde die Präferenzordnung der Probanden ermittelt. Es zeigte sich, dass zumindest ein Drittel der Probanden intransitive Präferenzen hatten. So präferierten sie in den Paarvergleichen beispielsweise A über B, aber E über A. Dieses Muster wurde wahrscheinlich dadurch verursacht, dass die Probanden unterschiedliche Strategien anwendeten. Wenn die Optionen ähnliche Wahrscheinlichkeiten hatten, präferierten sie die Option mit dem höheren Wert. Wenn die Wahrscheinlichkeiten sehr unterschiedlich waren, wählten sie die Option mit der höheren Wahrscheinlichkeit. Dadurch kam es zur Verletzung des Prinzips der vollständigen Ordnung, einem der zentralen Rationalitätskriterien der Nutzentheorie. Exkurs: Erhebung der Präferenzordnung mittels Paarvergleich. In der Entscheidungsforschung findet häufig die Methode des Dominanz-Paarvergleichs Anwendung, wenn die Präferenzordnung von mehreren Optionen bestimmt werden soll. Man gibt hierzu den Probanden jeweils ein paar von Optionen vor und bittet sie zu entscheiden, welche Option sie vorziehen würden. Bei vollständigem Paarvergleich sind bei n Optionen n mal Klammer auf, N-1, Klammer zu, durch zwei Paarvergleiche durchzuführen. Auf Basis der Paarvergleiche kann neben der Präferenzordnung die Konsistenz und die Konkordanz bestimmt werden. Die Konsistenz bezieht sich auf die Widerspruchsfreiheit der Entscheidungen innerhalb der Person. Die Konkordanz bezieht sich auf die Übereinstimmung der Entscheidungen von zwei oder mehreren Personen. Im Kontext der Entscheidungstheorie interessiert vor allem die Konsistenz und dabei konkret die Identifikation sogenannter zirkulärer Triaden. Zirkuläre Triaden in Klammern, zum Beispiel A größer B und B größer gleich C und C größer gleich oder größer A, verletzen das Prinzip der Invarianz. Abschnitt 8.2.2 Verletzung des Prinzips der Unabhängigkeit. Allais-Paradox. Im Jahre 1953 veröffentlichte der französische Ökonom Maurice Allais ein Papier, das sich kritisch mit den Axiomen der Nutzentheorie auseinandersetzte. Allais berichtete keine kontrollierten Untersuchungen, sondern beschrieb Entscheidungssituationen, bei denen Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Axiome der Nutzentheorie verletzen würden. Allais war an einer Revision des axiomatischen Systems interessiert. Ironischerweise wurden seine Einwände in der psychologischen Literatur nicht als Kritik an den Axiomen, sondern als Beleg für die Tatsache interpretiert, dass Menschen die Axiome der Theorie verletzten. Das folgende Szenario ging als Paradox in die Literatur ein, weil Personen bei Entscheidungsaufgaben dieser Art systematisch dazu neigen, das Prinzip der Unabhängigkeit zu verletzen. Das Allais-Paradox erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Deshalb beginne ich nicht mit der ursprünglichen Variante, sondern mit einer abgeänderten Darstellung. Die Aufgabe besteht aus zwei aufeinanderfolgenden, strukturgleichen Entscheidungen. Das heißt, Personen sollen sich zweimal zwischen je zwei Lotterien entscheiden. Die Optionen und deren Konsequenzen sind im Entscheidungsbaum in Abbildung 8.1 im gedruckten Buch dargestellt. Betrachten Sie zuerst die obere Aufgabe in Abbildung 8.1 im gedruckten Buch. Option A hat drei Ausgänge. Wenn Sie diese Lotterie wählen, können Sie mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten 500.000 Euro gewinnen. Da die Wahrscheinlichkeiten, wenn man sie addiert, 1,00 ergeben, bedeutet dies, dass Sie mit der Wahl dieser Option mit Sicherheit 500.000 Euro gewinnen werden. Option B stellt Ihnen höhere Gewinne in Aussicht. So können Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,10 sogar 2,5 Millionen Euro gewinnen. Allerdings besteht die geringe Wahrscheinlichkeit von 0,01, dass Sie gar nichts gewinnen. Welche Lotterie würden Sie wählen? Viele Menschen bevorzugen die sichere Option A, obwohl deren Erwartungswert geringer ist als der von B. Beachten Sie, dass die Wahl der Option A noch keine Verletzung der deskriptiven Nutzentheorie darstellt. Da die Nutzentheorie von dem subjektiven Wert und nicht dem objektiven Geldwert ausgeht, ist es durchaus möglich, dass der sichere Gewinn eines kleineren Betrages subjektiv mehr wert ist als der unsichere Gewinn eines höheren Betrages. Dies ergibt sich aus dem konkaven Verlauf der Nutzenfunktion. Damit würden Sie nicht das Prinzip der Dominanz verletzen, wenn Sie A über B präferierten. Ich werde weiter unten bei der Darstellung der Prospect Theory auf diesen Sachverhalt zurückkommen. Wenden wir uns nun der zweiten Aufgabe zu. Wie Sie dem unteren Teil der Abbildung 8.1 entnehmen können, gibt es nur einen Unterschied zur ersten Aufgabe. Nun führen die Optionen A' und B' mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,89 zu keinen Gewinnen. Die anderen Konsequenzen bleiben erhalten. Welche Option würden Sie nun bevorzugen? In der Regel findet man, dass Personen B' über A' präferieren. Wenn das Präferenzmuster A größer gleich B und B' größer gleich A' bei derselben Person auftritt, dann wurde das Prinzip der Unabhängigkeit verletzt. Nach diesem Prinzip sollten identische Konsequenzen keinen Einfluss auf die Präferenz haben. Identische Konsequenzen können quasi gestrichen werden. Damit handelt es sich bei den beiden Aufgaben um äquivalente Entscheidungen. Wenn wir jeweils die in Abbildung 8.1 im gedruckten Buch fett hervorgehobenen identischen Ausgänge streichen, ist nicht einzusehen, warum sich die Präferenz zwischen den Aufgaben unterscheiden sollte. In der von mir gewählten Darstellung fallen die identischen Konsequenzen ins Auge. Maurice Salais hat die Aufgaben etwas anders beschrieben. Seine Darstellung findet sich im folgenden Beispielkasten. Beachten Sie, dass das Original von Allais mathematisch äquivalent zu der Darstellung in Abbildung 8.1 im gedruckten Buch ist. Abschnitt 8.2.3 Verletzung des Prinzips der Dominanz. Bitte schauen Sie sich den Testbericht über Waschmittel in Tabelle 8.2 des gedruckten Buches an. Welches der Waschmittel würden Sie kaufen? Um das Prinzip der Dominanz zu erfüllen, müssten Sie versuchen, das beste Waschmittel zu finden. Um dem Entscheidungsprinzip der Nutzentheorie, der Maximierungsregel, zu genügen, müssen alle Informationen berücksichtigt, bewertet und integriert werden, bevor eine Wahl getroffen werden kann. Die meisten Menschen werden jedoch nicht in dieser Weise vorgehen. Vielleicht haben Sie die Tabelle kurz überflogen, sich ein oder zwei Kriterien herausgegriffen und auf deren Basis eine Entscheidung getroffen. Zum Beispiel könnte man sagen, das Waschmittel muss gut den Schmutz entfernen und möglichst billig sein. 4 der 5 getesteten Waschmittel werden hinsichtlich der Schmutzentfernung mit dem Prädikat gut oder sehr gut bewertet und erfüllen damit das erste Kriterium. Von den 4 ist Hash mit 19 Cent pro Waschgang das billigste. Nach dieser Strategie, bei der nur die ersten beiden Kriterien betrachtet werden, sollte Hash präferiert werden. Wenn man alle Konsequenzen betrachtet, so sieht man jedoch, dass Oma, das nur 1 Cent teurer ist, auf allen anderen Dimensionen besser oder zumindest gleich gut abschneidet wie Hash. Das Beispiel zeigt, dass eine partielle Betrachtung von Konsequenzen zur Verletzung des Prinzips der Dominanz führen kann. Verletzungen der Dominanz lassen sich jedoch auch bei vollständiger Informationsverarbeitung demonstrieren. C. Abison und Salovey, in Klammern Vergleiche 1991, forderten ihre Probanden auf, 2 fiktive Stellenangebote zu bewerten, die sich nur in ihrer Bezahlung unterschieden. Sie wurden gebeten, sich vorzustellen, dass sie in der Firma für 4 Jahre arbeiten und danach wieder ihr Studium aufnehmen würden. Tabelle 8.3 im gedruckten Buch zeigt die beiden Optionen mit garantierten Jahresgehältern über einen Zeitraum von 4 Jahren. Die Mehrheit der Probanden brachte in ihren Bewertungen zum Ausdruck, dass sie Stelle B über A präferierten. Damit verletzten sie das Prinzip der Dominanz, da die Stelle B zu jedem Zeitpunkt bessere oder zumindest gleich gute Konsequenzen hatte. Abschnitt 8.2.4 Verletzung des Prinzips der Invarianz. Die Art der Darstellung der Konsequenzen und der Kontext, in dem man die Konsequenzen präsentiert, darf nichts an der Präferenz der Person ändern. Wenn Sie Hühnchen lieber mögen als Schnecken, dann sollten Sie das Hühnchen auch dann präferieren, wenn Sie die Schnecken hübsch dekoriert auf einem goldenen Teller serviert bekommen. Der Volksmund jedoch weiß, das Auge isst mit. Jeder Werbetreibende und jeder Politiker würde es wohl als eine Binsenweisheit betrachten, dass Bewertungen und damit auch Entscheidungen davon abhängen, wie man eine Sache dem Publikum präsentiert. Dieses Joghurt ist zu 90% fettfrei, klingt eben besser als hat 10% Fett. Amos Tversky und Daniel Kahnemann bezeichneten die sprachliche Verpackung entscheidungsrelevanter Informationen als Framing. Die Autoren lieferten mit ihren Framing-Studien den wohl bekanntesten empirischen Nachweis für Verletzungen des Prinzips der Invarianz. Definition: Als Framing bezeichnet man Veränderungen der Darstellung der Konsequenzen der Optionen, zum Beispiel durch sprachliche Mittel. Dabei werden die Werte und Wahrscheinlichkeiten der Konsequenzen aber nicht verändert. Definition Ende. Tversky und Kahnemann konstruierten eine Entscheidungsaufgabe, die Asian Disease Aufgabe, bei der Probanden zwischen alternativen Bekämpfungsprogrammen einer Krankheit wählen sollten. Der Beispielkasten an dieser Stelle im gedruckten Buch zeigt die Originalversion der Aufgabe. Er zeigt, dass es 2 Varianten der Aufgabe gibt. Einmal ist von Menschen die Rede, deren Leben gerettet wird, das andere Mal wird von Menschen gesprochen, die durch die Krankheit getötet werden. Wenn wir die Anzahl von geretteten Menschen als positive Werte und die Anzahl der Todesfälle als negative Werte in die Formel der Nutzentheorie einsetzen, so sehen wir, dass die Optionen in Klammern A, B, C und D identische Erwartungswerte haben. Der erwartete Wert für die Optionen ergibt sich aus der im gedruckten Buch dargestellten Formel. Nach der Nutzentheorie sollten die Probanden indifferent zwischen den beiden Optionen sein. Es müsste also gelten, A ist größer gleich B und B ist größer gleich A, beziehungsweise C ist größer gleich D und D ist größer gleich C. Dies müsste sich in zufälligen Entscheidungen ausdrücken, sodass im Aggregat etwa die Hälfte der Probanden jeweils die erste Option und die andere Hälfte die zweite Option wählt. Tatsächlich ergeben sich im Aggregat jedoch eindeutige Präferenzen. Tversky und Kahnemann legten zwei verschiedenen Gruppen von Probanden im Rahmen eines Zwischengruppendesigns entweder die erste oder zweite Aufgabenvariante vor. In der ersten Variante präferierte die überwiegende Mehrheit die sichere Option in Klammern A über die Lotterie in Klammern B. In der anderen Gruppe kehrte sich aber die Präferenz um. Hier präferierte die Mehrheit die Lotterie in Klammern D über die sichere Option in Klammern C. Im ersten Fall sind die Konsequenzen in Termini von Gewinnen dargestellt. Hier wird hervorgehoben, wie viele Menschen gerettet werden können. In der anderen Variante hingegen werden die Konsequenzen in Termini von Verlusten dargestellt. Hier wird hervorgehoben, wie viele Menschen sterben werden. Die Ergebnisse kann man auch als Ausdruck von Risikovermeidung und Risikosuche interpretieren. Unter Gewinnframing präferierten Probanden die sichere Option. Sie scheuten also das Risiko. In der Bedingung Verlustframing vermieden Probanden die sichere Option und suchten das Risiko. Diese Umkehr der Präferenz verstößt gegen das Prinzip der Invarianz. Nach den Axiomen der Nutzentheorie darf die unterschiedliche sprachliche Darstellung bei konstanten Konsequenzen keinen Effekt haben. Abschnitt 8.3 Weiterentwicklung des deskriptiven Ansatzes, die Prospect Theory. Die Prospect Theory von Kahneman und Tversky, in Klammern Vergleiche 1979, wurde mit dem Ziel entwickelt, Verletzungen der Prinzipien rationalen Entscheidens zu erklären. In erster Linie beschäftigt sich diese Theorie mit der Bewertungsphase und damit mit den originär selektionalen Prozessen. Die Annahmen zur Bewertungsphase modellieren Input-Output-Relationen. Insofern handelt es sich bei diesem Teil der Theorie um ein Strukturmodell. Abschnitt 8.3.1 Grundannahmen. Nicht objektive Werte und objektive Wahrscheinlichkeiten, sondern deren subjektive Repräsentation bestimmten die Präferenz. Diese Annahme entspricht der SEU-Theorie. Neu ist die Spezifikation der psychophysikalischen Funktionen, die bestimmen, welche Charakteristika die subjektiven Repräsentationen von Werten und Wahrscheinlichkeiten haben. Diese Funktionen heißen Wertfunktion und Gewichtungsfunktion. Die Wertfunktion bestimmt, wie sich objektive Werte in subjektiven Werten abbilden. Die Gewichtungsfunktion bestimmt, wie sich objektive Wahrscheinlichkeiten in subjektiven Gewichten abbilden. Abbildung 8.2 des gedruckten Buches zeigt die Wertfunktion und die Gewichtungsfunktion, die Kernstücke der Prospect Theory darstellen. Abschnitt 8.3.2 Wertfunktion. Wie in Abbildung 8.2 im gedruckten Buch deutlich wird, ist die Wertfunktion konkav im Bereich von Gewinnen und konvex im Bereich von Verlusten. Damit werden die Annahme des abnehmenden Grenznutzens, in Klammern bzw. Grenzkosten, aus der SEU-Theorie und zentrale Gesetze der Wahrnehmung aus der Psychophysik übernommen. Im Unterschied zu den Vorläufermodellen schneidet die Kurve jedoch nicht den absoluten Nullpunkt, sondern den Referenzpunkt, der wiederum situationsabhängig ist. Ein weiteres Merkmal der Wertfunktion ist, dass sie im Bereich der Verluste steiler verläuft als im Bereich der Gewinne. Aus der unterschiedlichen Steilheit der Kurve, ihrem S-förmigen Verlauf und der Verankerung an einem subjektiven Referenzpunkt ergeben sich Vorhersagen für Bewertung und Entscheidung. Erstens muss man erwarten, dass Menschen zur Verlustaversion neigen. Die motivationale Tendenz eines Verlustes von 100 Euro zu vermeiden ist stärker als 100 Euro zu gewinnen. Dies ergibt sich aus dem steileren Verlauf der Wertfunktion im Verlustbereich. Folglich werden identische Beiträge von Gewinnen und Verlusten subjektiv als unterschiedliche Reizstärken wahrgenommen. Ein Verlust von 100 Euro schmerzt mehr als der Gewinn von 100 Euro erfreut. Die zweite Implikation ist etwas schwieriger zu verstehen. Bei Entscheidungen zwischen Optionen mit sicheren und riskanten Konsequenzen können wir aus dem S-förmigen Verlauf der Wertfunktion Vorhersagen über die Risikobereitschaft von Entscheidern ableiten. Da die Kurve im Gewinnbereich konkav verläuft, ist Risikoaversion bei Entscheidungen zwischen Gewinnen zu erwarten. Umgekehrt ist bei Personen, die Entscheidungen zwischen Verlusten treffen, Risikosuche zu erwarten. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Herr Schmidt gewinnt bei einem Fernsehquiz und wird vom Moderator vor folgende Wahl gestellt. Option A. Sie bekommen jetzt 10.000 Euro bar auf die Hand. Option B. Sie dürfen bei einem Würfelspiel mitmachen. Wenn eine gerade Zahl fällt, dann gewinnen Sie den Betrag von 20.000 Euro. Wenn aber eine ungerade Zahl fällt, dann gewinnen Sie nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine gerade Zahl fällt, ist 0,5. Damit ist der Erwartungswert für die Option B gleich 10.000 Euro, also genauso groß wie für A. So sollte aus der normativen Perspektive Herr Schmidt indifferent zwischen den Optionen sein. Nach dem konkaven Verlauf der Wertfunktion der Prospect Theory gilt aber das Prinzip des abnehmenden Grenznutzens. Demnach sind 20.000 Euro subjektiv weniger als doppelt so viel wert wie 10.000 Euro. Damit ist das Produkt aus subjektivem Wert und Wahrscheinlichkeit weniger wert als der sichere Gewinnbetrag. Für das Beispiel gilt also, V von 10.000 ist größer als V von 20.000 mal 1,5. Herr Schmidt sollte A über B präferieren und sich damit risikoavers verhalten. Tatsächlich finden wir in einer Reihe von Untersuchungen Evidenz für solches Verhalten. Unsere Neigung zu Risikovermeidung ist ein so vertrautes Phänomen, dass es sich auch dem kollektiven Wissen eingeprägt hat. Das Sprichwort sagt, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Ein Beispiel. Betrachten Sie nun, was passiert, wenn es sich nicht um Gewinne, sondern um Verluste handelt. Angenommen, Herr Schmidt schuldet seinem reichen Onkel Geld. Herr Schmidt hat nun einiges zusammengespart und sagt seinem Onkel, dass er seine Schulden begleichen kann. Der Onkel ist ein lustiger Kauz und bietet Herrn Schmidt folgende Optionen an. Option A. Du zahlst mir 10.000 Euro zurück und wir sind quitt. Option B. Wir würfeln. Wenn eine gerade Zahl fällt, dann erlasse ich dir deine Schulden. Wenn aber eine ungerade Zahl fällt, dann musst du mir 20.000 Euro zurückzahlen. Die Wertfunktion im Bereich der Verluste ist konvex. Hier drückt sich das psychophysikalische Prinzip aus, dass die Sensitivität für eine Reizstärke, in Klammern hier die Summe des Geldes, die verloren werden kann, mit zunehmender Reizintensität abnimmt. Man könnte hier also vom Phänomen der abnehmenden Grenzkosten sprechen. Das bedeutet, der Verlust von 20.000 Euro ist subjektiv nicht doppelt so schlecht wie der Verlust von 10.000 Euro. Durch die multiplikative Verknüpfung mit der Wahrscheinlichkeit kommt es dann dazu, dass ein riskanter Verlust subjektiv weniger schlecht anmutet als der rechnerisch identische sichere Verlust. Da wir aber versuchen, unsere Verluste zu minimieren, kommt es nun zur Umkehr der Präferenz und damit zur Risikosuche. Herr Schmidt sollte in diesem Fall Option B über Option A präferieren, weil B den subjektiv geringeren negativen Wert aufweist. Abschnitt 8.3.3 Gewichtungsfunktion. Nach der Prospect Theory werden subjektive Werte, in Klammern Nü-Index I, mit Gewichten, in Klammern P-Index I, multipliziert. Die Gewichte stellen den subjektiven Einfluss dar, den eine Konsequenz aufgrund ihrer objektiven Wahrscheinlichkeit auf den Entscheider ausübt. Kahnemann und Tversky meinten mit objektiven Wahrscheinlichkeiten die vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten, die sie typischerweise im Lotterieparadigma dem Probanden schriftlich vorgelegt werden. Der untere Graph in Abbildung 8.2 im gedruckten Buch zeigt die Gewichtungsfunktion. Die resultierenden Gewichte unterliegen nicht den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Allerdings gibt es einige Gemeinsamkeiten. Bei einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit von P gleich 0 wird auch Pi gleich 0. Ebenso wird die sichere Konsequenz P gleich 1 subjektiv auch als sicher repräsentiert, in Klammern Pi gleich 1. Außerdem steigen die Gewichte monoton mit steigender, vorgegebener Wahrscheinlichkeit. Die Gewichtungskurve weicht jedoch systematisch von der Diagonalen ab. Bei kleinen Wahrscheinlichkeiten verläuft die Kurve konvex und schneidet die Diagonale. Das impliziert, dass kleine Wahrscheinlichkeiten subjektiv ein stärkeres Gewicht haben, als sie es normativ haben sollten. Auf der Urteilsebene sollte sich dies in der Überschätzung kleiner Wahrscheinlichkeiten äußern, was zum Beispiel erklären würde, warum Menschen Lotto spielen. Bei mittleren und hohen Wahrscheinlichkeiten unterläuft die Gewichtungskurve die Diagonale und schneidet sie nicht mehr. Das bedeutet, mittlere und hohe Wahrscheinlichkeiten wiegen subjektiv weniger stark, als sie dies normativ tun sollten. Dies sollte sich in einer Unterschätzung mittlerer und hoher Wahrscheinlichkeiten ausdrücken. Der Übergang von hohen Wahrscheinlichkeiten zur sicheren Wahrscheinlichkeit ist nicht definiert. In Weiterentwicklungen der Prospect Theory wurde dies behoben. Außerdem wurden separate Gewichtungsfunktionen für den Gewinn- und Verlustbereich definiert. Abschnitt 8.3.4 Beispiele für den Erklärungswert der Prospect Theory. Die besonderen Charakteristika der Wert- und der Gewichtungsfunktion erlauben, eine Reihe von Verletzungen der Prinzipien der normativen Nutzentheorie zu erklären und zu prognostizieren. Dies soll am Beispiel der Verletzung der Prinzipien der Unabhängigkeit und der Invarianz geschehen. Für eine Anwendung der Prospect Theory auf Verletzungen der Prinzipien der vollständigen Ordnung und der Dominanz sei hier auf die Übersichtsarbeit von Tversky und Kahneman, in Klammern Vergleiche 1996, verwiesen. Verletzung des Prinzips der Unabhängigkeit. Betrachten Sie noch einmal das Allais-Paradox in Abbildung 8.1 im gedruckten Buch. Die beiden Situationen unterscheiden sich offensichtlich. In der ersten Situation kann die Person zwischen einem sicheren Gewinn und einem Glücksspiel wählen. In der zweiten Situation hingegen steht sie vor der Wahl zwischen zwei Glücksspielen. Mathematisch ist dies irrelevant. Psychologisch ist dieser Unterschied bedeutsam. Man findet ziemlich konsistent, dass Menschen bei solchen Aufgaben die Option mit dem sicheren Gewinn einer Lotterie mit höherem Erwartungswert vorziehen. Sobald sie dann aber zwischen Lotterien wählen, folgt ihre Entscheidung eher dem Erwartungswert der Optionen. Dieser Befund der Präferenzumkehr wird auch als Certainty-Effekt bezeichnet. Certainty-Effekte und damit Verletzungen des Prinzips der Unabhängigkeit treten systematisch bei solchen Aufgaben auf, wie sie von Allais beschrieben wurden. Wenn wir also den Certainty-Effekt erklären können, dann haben wir auch eine Erklärung für die Verletzung des Prinzips der Unabhängigkeit. Definition: Der Certainty-Effekt bezeichnet das Phänomen, dass Personen dazu tendieren, eine Option mit sicherem Gewinn über eine Option mit riskantem oder unsicheren Gewinn zu präferieren, selbst wenn die risikoreiche Option einen höheren erwarteten Wert hat. Definition Ende. Die Prospect Theory sagt den Certainty-Effekt im Bereich von Gewinnen vorher. Dies ergibt sich sowohl aus dem Verlauf der Wert- als auch der Gewichtungsfunktion. Letztere impliziert, dass selbst sehr hohe Wahrscheinlichkeiten im Verhältnis zur sicheren Wahrscheinlichkeit, in Klammern p gleich 1, untergewichtet werden, in Klammern nur bei sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten ist das Umgekehrte der Fall. Damit bedarf es eines überproportionalen Wertanstieges, um ein riskantes Ereignis subjektiv so wertvoll zu machen wie ein sicheres. Zusätzlich sagt auch die Wertfunktion einen Abwertungseffekt riskanter Gewinne voraus. Wenn wir also eine Lotterie bestimmen wollten, die subjektiv gleichwertig zu einem sicheren Gewinn ist, so müssen wir zwei Abwertungseffekte ausgleichen. Wir müssen erstens das Phänomen des abnehmenden Grenznutzens kompensieren, das sich aus dem konkaven Verlauf der Wertfunktion im Gewinnbereich ergibt. Zweitens müssen wir bei mittleren und hohen Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen, dass diese subjektiv als kleiner wahrgenommen werden. Angenommen, Sie könnten zwischen dem sicheren Gewinn von 100 Euro, in Klammern Option A, und einer Lotterie mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 0,50 wählen, in Klammern Option B. Wie hoch müsste der Gewinn der Lotterie sein, bei der Sie indifferent zwischen den Optionen wären? Option A, in Klammern 100 Euro, Wellenlinie, Option B, x mal 0,50. Bei vielen Menschen ist x weit größer als 200 Euro. Folglich werden Sie eine Lotterie mit geringerem Gewinnwert nicht präferieren, auch wenn deren normativer Erwartungswert höher als der sichere Gewinn ist. Wenn allerdings beide Optionen ausschließlich riskante Konsequenzen haben, dann gelten die beschriebenen Abwertungseffekte für die Konsequenzen beider Optionen. Wie sich diese Effekte im Einzelfall auswirken, hängt natürlich von den jeweiligen Ausprägungen der Werte und Wahrscheinlichkeiten ab. Wenn diese jedoch in ähnlichen Bereichen variieren, dann besteht eine größere Chance, dass nun die Option mit dem höheren Erwartungswert gewählt wird. Genau dies passiert auch beispielsweise beim Allais-Paradox. Wie wir gesehen haben, sagt die Prospect Theory aufgrund der Charakteristika der Wert- und Gewichtungsfunktion solche Veränderungen der Präferenz voraus und ist damit in der Lage, Verletzungen des Prinzips der Unabhängigkeit zu erklären. Verletzung des Prinzips der Invarianz. Der Framing-Effekt ist ein Paradebeispiel für die Verletzung des Prinzips der Invarianz. Bei der Erklärung des Framing-Effekts spielt die Verschiebung des Referenzpunktes eine zentrale Rolle. Die Prospect Theory geht davon aus, dass der Referenzpunkt situationsabhängig ist. Damit sind auch der Ursprung und der Verlauf der Wertfunktion situationsabhängig. Normativ gesehen handelt es sich bei der Asian Disease-Aufgabe um eine Entscheidung zwischen Verlusten, da 600 Menschenleben bedroht sind. Durch die sprachliche Darstellung wird aus dem Problem einmal die Möglichkeit, Menschenleben zu retten, in Klammern Gewinnframing, und im anderen Fall die Bedrohung, dass Menschen sterben, in Klammern Verlustframing. Gleichzeitig verschiebt sich der Anker für die Bewertung der Konsequenzen. Wenn davon gesprochen wird, dass Menschen durch die Krankheit getötet werden könnten, ist der Referenzpunkt der momentane Status quo, also null getötete Menschen. Jede Konsequenz der Optionen stellt damit einen Verlust in Relation zum Status quo dar. Damit verläuft die Wertfunktion im linken unteren Quadranten des Koordinatensystems, also im Verlustbereich. Aufgrund der Charakteristika der Wertfunktion, Klammern konvexer Verlauf im Verlustbereich, und der Gewichtungsfunktion, in Klammern Untergewichtung mittlerer und hoher Wahrscheinlichkeiten, kommen wieder zwei Abwertungseffekte zum Tragen. Da es sich jetzt um Verluste handelt, führen die Abwertungseffekte dazu, dass die riskante Option attraktiver wird. Die Aussicht, dass 600 Menschen mit einer Zweidrittelwahrscheinlichkeit getötet werden, schreckt nicht so stark ab wie die Aussicht, dass 400 mit Sicherheit sterben werden. Deshalb kommt es zur Risikosuche, das heißt zu der Tendenz, die unsichere Option zu wählen. Das Problem stellt sich allerdings anders dar, wenn die Konsequenzen in Termini von Gewinnen beschrieben werden. Jetzt ist der Referenzpunkt nicht mehr der Status quo, sondern der schlimmstmögliche Zustand, nämlich dass alle 600 Menschen sterben werden. Damit wird der Referenzpunkt nach unten in den Verlustbereich verschoben. Die Konsequenzen stellen sich nun als Gewinne relativ zu diesem Anker dar, obwohl es sich de facto um ein Verlustproblem handelt. Im Unterschied zum Verlustframing steigt die Wertfunktion in den oberen rechten Quadranten des Koordinatensystems, also in den Gewinnbereich. Wie schon im letzten Abschnitt beschrieben, treiben im Gewinnbereich die Abwertungseffekte, die sich aus dem Verlauf der Wert- und der Wahrscheinlichkeitsfunktion ergeben, den Entscheider zur Risikoaversion und damit zur Wahl der sicheren Option. Abschnitt 8.4: Kritische Bewertung des nutzentheoretischen Ansatzes. Die Nutzentheorie und ihre deskriptiven Varianten, die SEU-Theorien, in Klammern zum Beispiel Prospect Theory, setzen vollständige Informationen voraus. Das heißt, die Menge an Optionen und alle Konsequenzen müssen bekannt sein. Diese Voraussetzungen sind im Lotterieparadigma ideal erfüllt. Genau daraus ergibt sich aber auch der eingeschränkte Geltungsbereich der Theorie. Die Theorien sind für wohlstrukturierte Entscheidungssituationen entworfen und die empirische Evidenz stammt aus Untersuchungen, die diesem Typ von Entscheidungen entsprechen, in Klammern Lotterieparadigma. Moderne SEU-Theorien können eine Vielzahl von Phänomenen und Befunden erklären, die mithilfe des Lotterieparadigmas dokumentiert wurden. Aktuelle Weiterentwicklungen dieses Ansatzes haben einen Präzisionsgrad erreicht, der den Vergleich mit naturwissenschaftlichen Theorien nicht zu scheuen braucht. Es existieren aber auch widersprüchliche Befunde. Nach einer vergleichenden Bewertung der Erklärungskraft einer Reihe von SEU-Theorien kamen Harless und Kamera, in Klammern Vergleiche 1994, zu dem Schluss, dass keine der Theorien die gesamte Varianz menschlicher Entscheidungen in Lotterieaufgaben erklären kann. Eine mögliche Ursache für das partielle Scheitern der Vorhersagen von SEU-Modellen könnte mit den Annahmen über die subjektive Repräsentation von Werten und Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Betrachten wir beispielsweise den Verlauf der Wertfunktion der Prospect Theory. Die Theorie nimmt einen S-förmigen Verlauf der Kurve an. Es gibt jedoch berechtigte Zweifel, dass ein solcher Verlauf auf alle Klassen von Konsequenzen zutrifft. Humes und Avrunin, in Klammern Vergleiche 1977, gehen von einem positiv beschleunigten Verlauf der Wertkurve im Bereich von Verlusten aus. In Klammern, die Autoren sprechen von einem Good Things Satiate, Bad Things Escalate Principle. Dies wird durch Befunde aus der Wahrnehmungspsychologie untermauert. So nimmt beispielsweise die wahrgenommene Aversivität von Stromstößen mit dem Anstieg der Stromstärke exponentiell zu. Es bleibt festzuhalten, SEU-Theorien können das Ergebnis bei wohldefinierten Entscheidungsaufgaben recht gut erklären und vorhersagen. Dies ist ihre Leistung und hier finden sie gleichzeitig ihre Begrenzung. Entscheidungen im Alltag sind selten so aufbereitet, dass wir vor einer eingegrenzten Menge von Optionen stehen, deren Konsequenzen wohldefiniert und beschrieben sind. In der realen Umwelt müssen wir meist die relevanten Informationen selbst suchen. Dazu kommen eine Reihe von Variablen, die im Rahmen der meisten SEU-Theorien gar nicht berücksichtigt werden können, wie zum Beispiel Beschränkungen der kognitiven Kapazität oder die Motivation des Entscheiders. In Kapitel 9 soll nun ein Ansatz vorgestellt werden, der versucht, diese Defizite der klassischen Entscheidungstheorie zu beheben.